Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit 320 Kilometern pro Stunde durch die Republik. So schnell soll der neue ICE unterwegs sein. Die Deutsche Bahn vergrößert ihre Flotte für den Fernverkehr und investiert gut 1 Milliarde Euro dafür. Sie verspricht besseren Mobilfunkempfang, mehr Platz für Fahrräder und für Familien. Und das schon ab Ende 2022. Über die neuen ICE-Züge mehr in dieser Sendung. Und die Bundesregierung will deutsche Stahlunternehmen gegen Wettbewerb verteidigen und sie dabei unterstützen, weniger CO2 zu produzieren. Das Konzept schauen wir uns an. Das ist Wirtschaft am Mittag, heute mit Sina Fröndrich. 1 Million Euro Gewinn, aber nur 50 Euro Steuern darauf. Es war eine eher niedrige Abgabenlast, die Irland zwei Apple-Töchtern jahrelang einräumte. Der EU-Kommission gefiel das gar nicht und sie entschied, Apple müsse Steuern nachzahlen in Höhe von 13 Milliarden Euro. Dagegen wehrten sich das US-Unternehmen und auch Irland. Beide sind vor Gericht gezogen. Heute hat das Europäische Gericht als erste Instanz geurteilt und sich auf die Seite von Apple und Irland gestellt. Paul Vorreiter weiß mehr.
Es sollte eine Rekordrechnung werden. 13 Milliarden Euro Nachzahlung für einen 11-jährigen Zeitraum. Aber dieses Geld kann der US-Technologiekonzern Apple erstmal für sich behalten und es nicht an die irische Staatskasse überweisen, so wie es die EU-Kommission im Jahr 2016 gefordert hatte. Nach dem Urteil des EU-Gerichts ist die Kommission fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der iPhone-Hersteller unrechtmäßige Steuervergünstigungen erhalten hat. Beziehungsweise konnte die Kommission nicht darlegen, dass es in einem Steuerabkommen mit den irischen Behörden einen Vorteil gab. Gegen den Beschluss hatten sowohl der Konzern als auch Irland geklagt, dass das Geld gar nicht eintreiben wollte. Es wollte seinen Ruf als attraktiver Steuerstandort behalten und fand, dass alles nach rechten Dingen zugegangen ist. Bei dem Steuermodell wurde der Gewinn aus dem Verkauf der Apple-Produkte in Europa aufgespalten. Nur ein kleiner Teil wurde über den Standort in Dublin abgerechnet, der Großteil des Gewinns ging an den Verwaltungssitz. Apple hatte argumentiert, in seinem Heimatland würden die Produkte entwickelt, damit die Werte geschaffen und deshalb müsse der iPhone-Hersteller den Großteil seiner Gewinne in den USA versteuern. Irland habe deshalb zu Recht nur den Teil der bei den Tochterfirmen verbuchten Gewinne besteuert, die auf Aktivitäten in dem Land zurückgingen. Und so hatte der Technologiekonzern 2011 bei einem Gewinn von 16 Milliarden Euro weniger als 50 Millionen Euro in Irland versteuert. Der effektive Steuerzins betrug im Jahr 2014
0,005%.
0,005% hat der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager im Jahr 2016 ungläubig betont. Das Urteil ist vor allem eine Niederlage für die Dänen, die sich den Ruf erarbeitet hat, im Kampf gegen Steuervermeidung auch konsequent gegen die großen Konzerne vorzugehen. Die Forderung gegen Apple war ihr größter Coup. Markus Ferber, CSU-Wirtschaftspolitiker im Europaparlament, sagte, es sei nicht die erste beihilferechtliche Entscheidung, die der Wettbewerbskommissarin um die Ohren fliege. Mit ihrem Übereifer habe sie dem Kampf gegen Steuervermeidung am Ende einen Bärendienst erwiesen. Für Sven Giegold, Finanzpolitiker der Grünen im Europaparlament, ist es
ein ganz schwarzer Tag für die Steuergerechtigkeit in Europa. Es zeigt klar, die europäischen Beihilferegeln sind nicht geeignet, um das Steuerdumping zu beenden. Jetzt muss der Gesetzgeber übernehmen, die Blockade der entsprechenden Vorschläge der Europäischen Kommission im Rat der Mitgliedsländer muss durchbrochen werden. Jetzt ist die Bundesregierung gefragt, Herr Altmaier, Herr Scholz zu liefern und entsprechend eine Offensive für eine gemeinsame Unternehmensbesteuerung in Europa auf den Weg zu bringen.
Gegen das Urteil des EU-Gerichts können vor dem Europäischen Gerichtshof Rechtsmittel eingelegt werden. Die EU-Kommission ließ bisher noch offen, wie sie darauf reagieren wird. Fast parallel zur Urteilsverkündung ist die EU-Kommission heute mit einem Steuerpaket in die Offensive gegangen. Das Paket aus drei ineinandergreifenden Initiativen soll unter anderem Steuervorschriften vereinfachen und unnötige administrative Hindernisse beseitigen. Unter anderem sollen die EU-Vorschriften zur Steuertransparenz auf digitale Plattformen erweitert werden. Dem Vorschlag nach sollen sich die Mitgliedstaaten automatisch über die Einnahmen austauschen, die Verkäufer auf Online-Plattformen erzielen. Gemeinsame Steuerprüfungen sollen den Kampf gegen Steuermissbrauch verstärken.
Apple muss erstmal keine Steuern an Irland nachzahlen. Das EU-Gericht kippt eine Entscheidung der EU-Kommission. Apple-Aktien, die werden auch in Frankfurt am Main an der Börse gehandelt. Und da gehen wir jetzt hin zu unserem Kollegen Konrad Busen. Sehen Sie da Reaktionen?
Ja, das ist Good News für Apple, sagt zumindest der Aktienkurs heute. Er steigt hier im Frankfurter Handel um 3,5% auf 347,35 Euro für eine Apple-Aktie.
Zweites hochpolitisches Thema im Moment, China und das sogenannte Sicherheitsgesetz in Hongkong. Die USA haben ein Sanktionsgesetz jetzt deswegen unterzeichnet. Die Spannungen wachsen also und über mögliche Folgen auch für deutsche Unternehmen konnten Sie heute das Börsengespräch führen.
Ja, und zwar mit Edgar Walk, dem Chefvolkswirt der Vermögensverwaltung des Bankhauses Metzler. Wandel durch Handel, hieß es ja immer so schön früher. Da drückte sich die Hoffnung aus, China werde sich dem Rest der Welt anpassen, was Demokratie angeht, Menschenrechte und so weiter, wenn man das Land nur kräftig einbindet in den Welthandel. Meine erste Frage an Edgar Walk, deswegen heute kurz vor der Sendung. Was ist aus Wandel durch Handel geworden?
Immerhin kann man sagen, dass die Welt durch die Einbindung Chinas in den Welthandel prosperiert hat, auf aggregierter Ebene. Also in China, die Zahl der in Armut Lebenden ist ja um mehrere hundert Millionen gesunken. Auch in den USA ist das Bruttoinlandsprodukt relativ stark gestiegen durch den Welthandel, durch die billigen Importe. Klar, das war dann ungleich verteilt. Aber zumindest diese Aussage, mehr Prosperität durch mehr Handel, die ist auf aggregierter Ebene eingetreten. Politisch sieht man sich jetzt aber im Systemkonflikt aufgeklärter Kommunismus versus Demokratie.
Stichwort Systemkonflikt. Die USA und China streiten sich im Moment auch anlässlich von Hongkong. Wie viel taugt dieser Finanzplatz Hongkong noch, wenn alle Sonderrechte jetzt wegfallen und zum Beispiel die USA den Banken dort das Recht aberkennen sollten, zum Beispiel mit dem Dollar frei zu agieren und zu handeln?
Das zeigt, dass Hongkong lange Zeit für China wichtig war, gerade als Finanzzentrum. Und jetzt die Änderung der Politik Chinas gegenüber Hongkong zeigt, dass China Hongkong nicht mehr braucht, dass sie praktisch das über die eigenen Finanzzentren im Inland abdecken können, den Finanzierungsbedarf über Shanghai vor allem. Und von daher geht China jetzt hier anders vor als in der Vergangenheit. Die Notwendigkeit für ein unabhängiges Hongkong besteht für China nicht so wie in der Vergangenheit oder nicht mehr so wie in der Vergangenheit.
Was heißt das denn jetzt zum Beispiel für deutsche Unternehmen, die in Hongkong sind? Droht die Rechtsstaatlichkeit in Hongkong zu erodieren? Bisher galten ja seit der Wiedervereinigung Hongkongs mit China im Jahr 1997 Rechtsnormen, die von westlichen Unternehmen in Hongkong sehr geschätzt wurden. Sie sind viel verlässlicher als die Gesetze und auch die Rechtspflege im Rest von China.
Ich denke, da muss man die Entwicklung abwarten, weil man muss sicherlich differenzieren zwischen politischen Rechten und wirtschaftlichen Rechten. Aber ich denke, perspektivisch ist jetzt ein erster Schritt gemacht und China wird versuchen, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten Hongkong vollständig zu integrieren und natürlich dann auch, was den Rechtsrahmen angeht. Wahrscheinlich wird im wirtschaftlichen Bereich das viel, viel langsamer vonstatten gehen als im politischen Bereich.
Das Unternehmen, das jetzt vor allem zwischen den Fronten zwischen USA und China steht, ist Huawei, der Technologiekonzern, der angeblich die beste und billigste 5G-Technologie macht, also die Technologie für das neue, schnelle, mobile Internet. Muss man Huawei kritisch sehen?
Ja, es gibt ja in China das Gesetz, das alle chinesischen Unternehmen dazu verpflichtet, mit den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, warum man jetzt in den westlichen Ländern die chinesischen Technologieunternehmen im Allgemeinen deutlich kritischer sieht als vorher. Und natürlich ist die 5G-Infrastruktur eine sehr sensible Infrastruktur, weil halt sehr viele Daten darüber laufen. Und wenn man Zugriff auf diese Daten hat, dann hat man natürlich sehr gute Einblicke in Industriegeheimnisse, in politische Geheimnisse. Und von daher, denke ich, gibt es halt diese Vorsicht. Klar, die Technologie von Huawei ist hervorragend, aber man hat halt hier diese Sorgen im Westen. Dementsprechend handelt man auch. Von daher, denke ich, ist es nachvollziehbar. Und China hat es bisher auch nicht geschafft, diese Sorgen zu entkräften.
Sagt Edgar Walk. Er ist der Chefvolkswirt von der Metzler Vermögensverwaltung.
Herr Busen, bleiben wir noch bei Huawei und Großbritannien. Gibt es denn nach dem Ausschluss Reaktionen bei den Telekommunikationsunternehmen?
Nein, kann man eigentlich nicht sagen. Nicht bei Vodafone, dem britischen großen Telekom-Anbieter. Deutschland will ja zumindest im Moment noch nicht Huawei vom deutschen 5G-Ausbau ausschließen. Und wenn man sich die Aktienkurse anschaut von Deutscher Telekom, Freenet, Telefonica Deutschland, 1 und 1 drillisch, dann sind die vielleicht nicht allzu übernachgefragt, aber sie werden eben auch nicht verkauft. Das ist der Trend heute und auch seit Tagen. Das heißt, noch machen sich die Anleger wenig Sorgen, dass wegen eines Ausfalls von Huawei hier in Deutschland die Telekom-Anbieter Kostenprobleme bekommen.
Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff, diese Hoffnungen, die sind gestiegen durch die Firma Moderna und ihre Impfstudie. Und das kommt an der Börse gut an.
Ja, die Moderna Aktie steigt hier im Frankfurter Handel heute um 18,5% in die Höhe. Aber auch die anderen Unternehmen, die an einem Impfstoff basteln, sind weiterhin gefragt. BioNTech zum Beispiel, das Unternehmen aus Mainz, dessen Aktien an der US-Börse Nasdaq gehandelt werden. Da haben die Aktien bisher diese Woche 20% zugelegt. Und auch heute der Frühindikator, bevor der Handel an der Nasdaq beginnt, zeigt ein weiteres deutliches Plus an. Der DAX heute knapp 2% höher. Er steigt auf 12.937 Punkte im Moment.
Und auch heute schauen wir auf Wirecard, denn die Finanzaufsicht BaFin hat jetzt Ex-Wirecard-Vorstandschef Markus Braun wegen Insiderhandels ins Visier genommen.
Ja, und die Aktie ist eine der wenigen DAX-Verlierer heute mit 2,5% Minus, wobei man sagen muss, 2,33 € ist im Moment der Aktienkurs der Wirecard, die ja insolvent ist. Also wie aussagekräftig da Kursbewegungen noch sind, das ist durchaus zu bezweifeln.
Dann schauen wir noch auf die Entwicklung des Euro, auf die Staatsanleihen und auf den Goldpreis.
Der Eurokurs steigt und zwar auf im Moment 1,1439 $. Bei den Staatsanleihen haben wir auch heute wieder nicht den üblichen Trend, dass Anleihen verkauft werden, wenn Aktien gefragt sind. Nein, heute sind beide wieder gefragt, Aktien und Staatsanleihen. Die Bundesbank hat deswegen die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, 3 Stellen niedriger berechnet als gestern mit minus 0,48%. Gold heute Mittag 1807,09 $. Das ist 8,89 $ teurer als gestern um diese Tageszeit.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Kein Mobilfunkempfang während der Fahrt. Das ist auf den meisten Bahnstrecken in Deutschland leider Standard, auch weil die Fenster der Züge mit einer wärmeisolierenden Metallschicht ausgestattet sind. Und die sperren auch Mobilfunkwellen aus, wenn es dann überhaupt welche gibt. Das soll sich ändern. Die Bahn baut ihre ICE-Flotte aus mit Zügen, die den Empfang künftig sicherstellen sollen. Die neuen Züge kommen aus dem Hause Siemens und die Bahn investiert dafür etwa 1 Milliarde €. Ziel, den Fernverkehr weiter auszubauen. Details haben die Unternehmen und der Bundesverkehrsminister am Mittag bekannt gegeben. Einzelheiten dazu von Dieter Nürnberger.
Die Investitionsoffensive für eine bessere Schiene, insbesondere für eine bessere Ausstattung des bundeseigenen Unternehmens Deutsche Bahn AG, geht weiter. In Rekordzeit haben sich Bundesregierung, Konzernspitze und Siemens geeinigt, 30 zusätzliche Hochgeschwindigkeitszüge des Typs ICE Velaro anzuschaffen. Investitionssumme 1 Milliarde €. Zwischen Ausschreibung und der heutigen Bestellung liegt nur ein halbes Jahr. Und spätestens Ende 2022 sollen die neuen Züge rollen. Der Typ Velaro ist eine Weiterentwicklung des ICE 3 und hat eine Spitzengeschwindigkeit von über 300 km/h. Für die Deutsche Bahn stehen somit künftig 13.000 zusätzliche Sitzplätze auf den Hochgeschwindigkeitstrassen zur Verfügung. Die Kapazität könne hier um ein Viertel erhöht werden, so DB-Chef Richard Lutz.
So ist der neue ICE der erste Hochgeschwindigkeitszug der DB, der mit mobilfunkdurchlässigen Fenstern ausgestattet wird und damit für bestmöglichen Handyempfang sorgt. Und auch diese ICE-Generation wird Platz für Fahrräder bieten, ein weiterer Beitrag für grüne Mobilität. Mit dem neuen ICE setzen wir auf eine bewährte Fahrzeugplattform. Sie ist international erfolgreich und durch praxiserprobt. Auch bei uns.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, sprach von einem guten Tag für den Bahnstandort Deutschland. Die heute vorgestellte Investition sei ein weiterer Schritt hin zu einem besseren Schienenangebot in Deutschland. So unterzeichneten vor kurzem Bundesregierung, Unternehmensverbände und Bahnanbieter den milliardenschweren Schienenpakt. Zudem soll künftig ein optimierter Fahrplan namens Deutschlandtakt bessere Verbindungen garantieren. Gerade jetzt in Corona-Krisenzeiten komme es darauf an, Entwicklungen anzuschieben, so Scheuer.
Weil wir in den letzten Wochen sehr viel darüber nachgedacht haben, wie wir einen Deutschland-Turbo setzen können mit Konjunktur- und Zukunftspaketen, mit Möglichkeiten, dass wir Arbeitsplätze schaffen, besser gesagt erhalten. An diesem Beispiel sieht man, es geht.
Seit Jahrzehnten baut Siemens für den Staatskonzern die ICE-Flotte. Die Velaro-Variante gilt als besonders energieeffizient. Durch eine Leichtbauweise konnte im Vergleich zu den Vorgängermodellen das Gewicht um etwa 15% reduziert werden. Für Roland Busch, den stellvertretenden Vorstandschef der Siemens AG, kommt die Bestellung zum richtigen Zeitpunkt.
Bei Siemens handelt es sich um mehrere Werke mit Tausenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zusätzlich sichert dieser Auftrag Beschäftigung bei rund 50 Zulieferern in Deutschland. Indem wir den Schienenverkehr stärken, bauen wir die Verkehrssysteme nachhaltig um. Ich bin überzeugt, die Verkehrswende wird eine Blaupause für andere Länder sein.
Die Idee, die Hochgeschwindigkeitsflotte der Bahn AG aufzustocken, stammt übrigens aus der Vor-Corona-Zeit. Denn zum Jahresbeginn trat die Mehrwertsteuerreduzierung auf Fernverkehrstickets in Kraft. Man rechnete damals mit einer erhöhten Nachfrage. Allerdings ist durch die Pandemie bislang der erhoffte Passagierzuwachs ausgeblieben. Ganz im Gegenteil, die Bahn muss derzeit weiterhin mit Rückgängen kämpfen.
Die Bahn baut ihre ICE-Flotte aus. Dieter Nürnberger war das. Schienen, Bleche, Draht, Röhren. Noch immer ist die Stahlindustrie ein wichtiger Wirtschaftszweig hierzulande. Doch die Zahl der Beschäftigten hat sich in den vergangenen Jahren verringert und auch die Produktion ist rückläufig. Welche Zukunft haben ThyssenKrupp, Salzgitter, ArcelorMittal auch angesichts der Herausforderung, möglichst klimaneutral zu produzieren? Diese Frage treibt auch den Bundeswirtschaftsminister um, der nun ein Handlungskonzept Stahl formuliert hat. Und das beinhaltet auch klare Aufgaben für die Branche, berichtet Theo Gers.
Das Ziel ist klar formuliert. Stahl soll auch in Zukunft in Deutschland und der EU noch produziert werden können. Trotz der aktuellen Corona-Rezession, von der sich ThyssenKrupp und Co. nur langsam erholen und die alles nur noch schlimmer macht, als es eh schon ist. Die Bedrohung besteht in der von China ausgehenden weltweiten Überproduktion zu Dumpingpreisen. Hinzu kommt die neue Herausforderung, Stahl künftig klimaneutral, also ohne Koks und damit ohne die Freisetzung von CO2 zu produzieren. Das aber geht nur zu höheren Kosten und verschlechtert somit die Position im Konkurrenzkampf mit den Billigproduzenten nur noch mehr. Aber auf eine heimische Stahlproduktion zu verzichten, ist auch keine Option, unterstreicht Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Die Stahlindustrie ist eine Schlüsselindustrie für unsere Volkswirtschaft und für funktionierende Wertschöpfungsketten. Und wir möchten, dass die Stahlindustrie auch in 30 Jahren aus eigener Kraft wettbewerbsfähig und klimaneutral in Deutschland produzieren kann.
Tatsächlich geht es mit der deutschen Stahlindustrie seit Jahren bergab. Von 2010 bis 2019 ging die Produktion um 10% auf knapp 40 Millionen Tonnen zurück. Die Zahl der Beschäftigten sank auf 86.000. Ein Großteil steckt nun Corona-bedingt in Kurzarbeit, denn die Stahlkocher wurden vom Shutdown voll erwischt. Sollte das so bleiben, droht ein Deutschland ohne eigene Stahlindustrie. Das Handlungskonzept Stahl soll aber genau das verhindern. Es soll aber vor allem die heimische Produktion zukunftsfest machen.
Es ist möglich, grünen Stahl zu erzeugen, der klimaneutral produziert wird und die Umwelt und den Planeten nicht belastet. Und ich bin sehr dankbar, dass alle Stahlunternehmen von sich aus sich sehr frühzeitig bereit erklärt haben, diesen Weg einzuschlagen.
Allein die Umstellung auf eine wasserstoffbasierte, klimaneutrale Produktion erfordert bis 2050 Investitionen von 30 Milliarden Euro. Geld, das die Stahlkonzerne allein nicht aufbringen können, so Hans-Jürgen Kerkhoff von der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Er fordert eine Anschubfinanzierung für Klimaschutzinvestitionen.
Der Investitionsaufwand für die neuen Technologien in Höhe von ca. 30 Milliarden Euro können die Stahlunternehmen nicht alleine schultern. Und zudem müssen die höheren Betriebskosten der neuen klimaschonenden Verfahren abgesichert werden.
Wie viel das den Steuerzahler am Ende kostet, blieb heute offen. Wirtschaftsminister Altmaier stellt aber Subventionen in Aussicht. Zunächst aus dem 7 Milliarden Euro schweren Wasserstoffprogramm, das die Regierung vor kurzem aufgelegt hat. Von dieser Summe werde auch Geld in die Stahlindustrie fließen. Das Handlungskonzept Stahl sieht ferner vor, den Herstellern auch in Zukunft CO2-Zertifikate kostenlos zuzuteilen oder einen fixen Preis pro Tonne CO2 staatlich zu garantieren. Denkbar ist ferner, auch CO2-bedingte Strompreissteigerungen auszugleichen oder Leitmärkte zu schaffen, die den teuren CO2-frei produzierten Stahl auch aufnehmen.
Theo Gers berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Die Bilder sind vielen sicher noch in Erinnerung. Vor 2 Jahren stürzte eine Autobahnbrücke bei Genua ein und seither wird in Italien darüber gestritten, ob dem Autobahnbetreiber die Konzession für die Mauterhebung entzogen werden sollte. Betreiber ist eine Gesellschaft, in der auch die Industriellenfamilie Benetton Anteile hält. Nun wurde bekannt, die Benettons wollen sich zurückziehen. Jörg Seißelberg berichtet aus Rom.
Die Benettons ziehen sich zurück und der Betrieb der italienischen Autobahnen soll nach und nach wieder in die Hand des Staates kommen, indem das staatliche Kreditinstitut CDP 51% der Betreibergesellschaft übernimmt. Das sind laut ANSA die Eckpfeiler der Vereinbarung, auf die sich beide Seiten am frühen Morgen verständigt hätten. Der Verkehrsminister und die Transportministerin sollen in den kommenden Wochen die Details der Vereinbarung mit den Benettons ausarbeiten. Der Ausstieg der Benetton-Gruppe Atlantia aus dem Autobahnbetrieb in Italien soll demnach schrittweise erfolgen. Der eigentlich noch bis 2038 gültige Vertrag zwischen der Regierung und der Betreibergesellschaft Autostrade per l'Italia werde dafür einvernehmlich geändert. Die Benettons hätten diesem Vorgehen nach intensiven Verhandlungen in der Nacht zugestimmt. Teile der italienischen Regierung hatten auf einen Bruch des Vertrags mit den Benettons gedrängt, weil sie deren Betreibergesellschaft Autostrade per l'Italia für den Einsturz der Morandi-Brücke in Genua vor knapp 2 Jahren verantwortlich macht. Juristisch ist die Schuldfrage nach wie vor nicht geklärt. Daher hatten Experten befürchtet, der italienische Staat müsse bei einem einseitigen Ausstieg aus dem Vertrag Milliarden Euro Schadensersatz zahlen. An der Betreibergesellschaft Autostrade per l'Italia ist auch die Deutsche Allianz beteiligt mit knapp 7%.
Und inzwischen hat die italienische Regierung auch bestätigt, dass sich die Familie Benetton zurückzieht. Riesige Flächen werden illegal gerodet, um Platz zu schaffen für den Anbau von Soja. Das passiert weit weg von hier und doch seien deutsche Unternehmen immer wieder an solchen Umweltzerstörungen durch Tochterunternehmen oder Zulieferer beteiligt. Das kritisiert heute unter anderem der BUND und erläutert, wie ein Lieferkettengesetz Abhilfe schaffen könnte. So ein Gesetz, das wollen Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller schon lange, doch noch lässt es auf sich warten. Die Debatte läuft, wie sie in den Zeitungen geführt wird, dazu unsere heutige Wirtschaftspresseschau.
Der Kölner Stadtanzeiger unterstützt diese Forderung. Wenn wir es mit dem Kampf gegen Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Hungerlöhne und Umweltzerstörung ernst meinen, müssen auch am Anfang globaler Lieferketten soziale und ökologische Mindeststandards gelten. Darauf müssen die deutschen Unternehmen achten. Freiwilligkeit allein führt hier, das hat sich mittlerweile klar und deutlich gezeigt, nicht zum Ergebnis. Deshalb haben Heil und Müller recht damit, auf ein Lieferkettengesetz zu drängen. Nach Auffassung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spricht allerdings nicht nur der Zeitpunkt in der Krise gegen den Gesetzesplan. Schon der Ansatz ist doppelt problematisch. Welche unternehmerischen Mindeststandards sollen weltweit zum Maßstab für die Einhaltung der Menschenrechte erkoren werden? Und mit welcher Befugnis überwacht der deutsche Manager deren Befolgung in fremden Unternehmen? Gewiss, durch die deutsche Wohlstandsbrille können die Standards nie hoch genug sein. Diese Sicht bedroht aber die Existenz von Millionen armer Menschen, die sich oft nur über Kostenvorteile in die internationale Arbeitsteilung eingliedern können. Die Zeitung Neues Deutschland, seit dieser Woche kurz ND, lässt das Argument nicht gelten, deutsche Unternehmen hätten keinen Einfluss auf die Zustände bei den Zulieferern. Man könnte die Gegenfrage stellen: Wer hat Einfluss, wenn nicht die Auftraggeber, die sogar den meist zu niedrigen Preis diktieren können? Außerdem war die Globalisierung der Lieferketten, einst das Projekt der hiesigen Konzerne, zum Zweck der reinen Kostensenkung. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Europa müsse digital unabhängiger werden von den USA und China, stellen Wissenschaftler und IT-Experten in einem Grundsatzpapier fest. Dazu heißt es in der Neuen Osnabrücker Zeitung: Digitalisierung schafft die Grundlagen für gesellschaftliche Teilhabe, Wohlstand künftiger Generationen und staatliche Handlungsfähigkeit. Dass sich Europa digital stärker emanzipieren muss, sollte also selbstverständlich sein. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie ungesund Abhängigkeit sein kann, wenn Logistikketten reißen. Der Markt allein wird das aber nicht mehr richten können. Ohne massive Förderung und Regulierung geht es nicht.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Die Mohrenstraße in Berlin soll umbenannt werden. Die Diskussion darüber gleich in Deutschland heute um 14:50. Dann übernimmt an dieser Stelle Ute Meier. Das war Wirtschaft am Mittag. Mehr aus der Wirtschaftsredaktion dann um 17:05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft. Dann mit einem weiteren Teil unserer Serie. Dann geht's um die deutsche Kolonialgeschichte. Kurz, aber mit Nachwirkung. Mein Name ist Sina Fröndrich.